Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Ja, bitten wir dich jetzt, Heiliger Geist, dass du uns den Mund, das Herz und die Ohren, die Augen öffnest, dass du das Richtige auswählst, dass du die richtigen Worte gibst, die treffen und dass wir dir näher kommen in der Wüste. Als Vortrag, ich bin bequemer Mensch, mich hat jemand von einem anderen Gebetskreis gefragt, kann ich nicht über Hilft Jesus in der Einsamkeit was sagen? Und dann fast zeitgleich ist die Cornelia gekommen, da habe ich mir gedacht, ich suche mir was in der Nähe und ja, tu das einmal ausarbeiten. Und mir ist das ein Thema, das irgendwie, das mich betrifft und das, glaube ich, jeden betrifft. Und ich habe als Untertitel auch Hilft Jesus in die Einsamkeit? Also zieht Gott auch in die Einsamkeit? Oder ist er nur dazu da, uns aus der Einsamkeit zu retten? Und bei dem Vortrag sind ein paar Antworten gekommen, die mich überrascht haben. Zuerst denkt man sich immer, oh, Arbeit schaffe ich nicht, eh so viel zu tun. Und dann ist man doch irgendwie froh, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzen muss. Und bei mir sind aber neben den Antworten noch mehr Fragen aufgetaucht. Und die wollen wir zusammen einfach uns mal anschauen. Wer eine Bibel dabei hat, der darf ein bisschen mitarbeiten. Es sind viele Texte aus der Bibel dabei. Und wir starten mit Psalm 22, Verse 1 bis 12. Klassiker, Psalm Jesu am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern meinem Schreien, den Worten meiner Klage. Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort. Ich rufe bei Nacht und finde doch keine Ruhe. Aber du bist heilig, du thronst über dem Lobpreis Israels. Die haben unsere Väter vertraut, sie haben vertraut und du hast sie gerettet. Zu dir riefen sie und wurden befreit, dir vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, da Leute Spott vom Volk verachtet. Alle, die mich sehen, verlachen mich, verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Er wälze die Last auf den Herrn, der soll ihn befreien. Der reiße ihn heraus, wenn er an ihm gefallen hat. Du bist es, der mich aus dem Schoß meiner Mutter zog, mich barg an der Brust der Mutter. Von Geburt an bin ich geworfen auf dich. Vom Mutterleib an bist du mein Gott. Sei mir nicht fern, denn die Not ist nahe und niemand ist da, der hilft. Niemand ist da. Niemand ist da. Keiner ist da für mich. Keiner hilft mir. Ist allen egal, wie es mir geht. Allen wurscht. Mich liebt keiner. Ich bin eh wertlos. Das sind so Gedanken, die uns in der Einsamkeit begegnen können. Ich will den Vortrag aufteilen in drei Teile. Das erste ist eine kurze Einführung. Warum spüren wir überhaupt sowas wie Einsamkeit? Ist ja doof von der Evolution, hat sie dumm gemacht, ja, dass wir immer auf der Suche sind nach irgendwem. Ja. Wir sollten doch irgendwo auf einer Insel allein zufrieden sein, so wie wir sind. Ja. Aber irgendwas fehlt, das merkt der Mensch, da kommt er nicht drum rum. Also erstmal so eine kurze Einführung, ihr kennt es eh, ich fange immer bei Adam und Eva an, das ist meine Lieblingsgeschichte. Das braucht man ein bisschen, um zu verstehen, warum setzen wir uns überhaupt mit der Einsamkeit auseinander als Mensch, warum interessiert es oder berührt es uns überhaupt. Dann der zweite, eigentlich der größte Teil, ist die Wüste als Ort der Gottesbegegnung. Das heißt, wir sind jetzt zu Beginn der Fastenzeit und wir haben im Markus-Evangelium, haben wir gleich zu Beginn Johannes den Täufer, die Stimme, die in der Wüste ruft, und dann Jesus, der gleich im ersten Kapitel, ohne groß sonst was zu tun, in die Wüste zieht nach der Taufe und dort kämpft er mit wilden Tieren und die Engel dienen ihm, so heißt es. Und wir werden da im zweiten Teil, werden wir die Wüstenväter ein bisschen heranziehen. Ich habe dann einen tollen Vortrag im Internet gefunden von einem Herrn Dr. Gerhard Viehhauser. Ich bitte ihn vorausschauend um die Erlaubnis, das zu benutzen. Das ist so gut, dass ich es nicht selber schreiben könnte. Besser. Dritter Teil ist die Gottesverlassenheit des Menschen, die Gottverlassenheit Jesu am Kreuz, die wir jetzt gerade gehört haben. Keiner ist da, der hilft. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und da auch die Frage, wie kann Gott, Jesus, Gott selbst schreien, Gott, warum hast du mich verlassen? Er ist doch Gott. Also, wir werden uns da ein bisschen versuchen, auseinanderzusetzen. Gut, wir fangen bei Adam und Eva an, Teil 1. Wer die Bibel hat, Genesis, erstes Kapitel, da heißt es im Vers 26, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, Menschen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die ganze Erde. Und dann weiter, Gott schuf also den Menschen als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Schon ganz viel drin. Die meisten kennen es schon, kurze Wiederholung. Also da sagt Gott, der Gott, den die Juden nur als den einzigen Gott kennen, lasst uns Menschen machen, als unser Abbild uns ähnlich. Also er spricht da in der Wir-Form. Wir wissen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die haben sich. Ja, das ist Gottes lebendige Liebe und Liebe braucht immer ein Gegenüber. Gott ist nicht allein, sondern er ist dreieinig. Ein Wesen in drei Personen, ganz wichtig. Und nach diesem Ebenbild sind wir eben geschaffen. Wenn man so ein Dreieck sieht, also im Theologiestudium haben wir das so gelernt, da ist am einen Ende der Vater, dann der Sohn und der Heilige Geist. Und Vater und Sohn, die schenken sich eigentlich die ganze Zeit. Im Johannesevangelium liest man das sehr gut. Alles, was der Vater hat, das gehört eigentlich mir, sagt Jesus. Und ich gebe dem Vater alles zurück, was ich habe, bis auf den letzten Blutstropfen. Jesus gibt wirklich alles am Kreuz. Und aus dieser Liebe, aus diesem gegenseitigen Sich-Schenken, entsteht die dritte Person, der Heilige Geist. Das ist ein bisschen schwierig vorzustellen, aber auf uns heruntergebrochen, auf uns Menschen, ist es nichts anderes als die Liebe, die horizontale Liebe zu den Menschen, also Mann und Frau in der Ehe zum Beispiel, wo dann das Kind als Frucht der Liebe herauskommt und gleichzeitig die vertikale Ebene, das Dreieck nach oben, die Liebe zu Gott, auf die hin wir geschaffen sind. Und diese Liebe, diese Beziehung, die ist uns wesenhaft. Wenn wir das nicht haben in unserem Leben, dann ist es kein Leben. Dann können wir ewig suchen nach irgendwelchen Dingen oder Ereignissen oder Ländern oder sonst was. Wir werden nie zufrieden sein, wenn wir nicht die Liebe finden. Und die Liebe ist immer fruchtbar. Das heißt, bei der Liebe kommt was raus. Wenn in der Liebe die Fruchtbarkeit fehlt, dann stimmt was nicht, dann ist kein Glück da. Darauf, auf diesen einen Satz, kann man die ganze Sexualmoral der katholischen Kirche reduzieren. Wenn die Liebe nicht fruchtbar ist, dann beglückt sie den Menschen nicht, ist irgendeine Art von Selbstbefriedigung. In Genesis 2,18 sagt Gott zum Adam, den er nach dem ersten Schöpfungsbericht zuerst geschaffen hat, nach dem zweiten gleichzeitig, es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Die Männer denken dann immer gleich, eine Haushaltshilfe, nein, eine Hilfe, die ihm ebenbürtig ist, die ihm auf Augenhöhe begegnet. Und da die Mehrzahl in den Vorträgen meistens Frauen ist, dann kann ich es mir gleich mit einem Witz verderben, mit den Frauen. Kennt ihr den Witz mit der Rippe? Der ist irgendwie nett. Ja, also ich erzähle, obwohl er ein bisschen frauenfeindlich ist, aber ich habe schon eine Strategie ausgearbeitet, um euch Frauen direkt im Anschluss wieder zurückzuerobern, dass ihr nicht den Saal verlasst. Aber irgendwie, also fragt Gott, fragt Adam, weil die Ausgangssituation ist ja, wo schon die erste Frage, das große Fragezeichen entsteht. Adam ist im Paradies, er hat alles. Die neue Einheitsübersetzung übersetzt nicht mehr Adam, sondern Mensch. Um dieser Frage vielleicht auch zu entgehen. Ja. Also aber nehmen wir nochmal die alte Herr Adam ist im Paradies und hat alles, sogar Gott. Ja? Aber irgendwie sagt er, mir fehlt sowas Gleiches, so ein Austausch, so was Menschliches, so ein Gegenüber. Und Gott sagt, naja, ich hätte da schon eine Idee, ich brauche dann nur von dir ein Auge, ein Ohr, ein Stimmband, eine Lunge, Flügel, zwei Herzklammern, halt, sagt Adam, wird ganz schlecht, ganz schwummrig, denkt schon an die große OP und sagt dann so, was bekomme ich für eine Rippe? Ja, das ist der Witz schon. Ich weiß, er ist ziemlich frauenfeindlich und ich kann ihn jetzt schon korrigieren, weil es ist natürlich nur ein Witz. Wir schauen jetzt, was in der Bibel steht, wo Adam die Frau sieht, was er dann sagt. Jetzt schleime ich mich wieder ein, aufgepasst. Das endlich ist Bein von meinem Bein. Nochmal, das endlich, die Frau, das endlich. Ja. Also das ist die große Sehnsucht des Mannes, die da erfüllt wird. Und er verlässt alles, er verlässt den Schutz, die Geborgenheit von Vater und Mutter für diese Frau, ja, um bei ihr zu sein, um mit ihr ein Fleisch zu werden. Ja. Und das nach dem Ebenbild Gottes, eins zu werden, ein Fleisch. Und ich habe jetzt wieder einen Fall in meiner Gemeinde, wo wirklich nicht mal ein Monat nach dem Tod des Mannes die Frau gestorben ist, nach jahrelanger Krankheit, ja, die schon lange bettlägerig ist. Die Verwandten sagen, in dem Moment, wo der Mann gestorben ist, ist sie auch gestorben, mitgestorben. Ja, bei manchen ist es so eng, so ein Fleisch. Die haben 60 Jahre alles, 64 Jahre, alles gemeinsam gemacht. Wirklich alles, ja, unzertrennlich. Und dann auch, merkt man, in der Ewigkeit oder im Sterben, unzertrennlich. Gut, also, erster Teil, Abschluss, Ausgangssituation. Wir haben eine Sehnsucht in uns, in unserem Wesen verankert, eine Sehnsucht nacheinander. Wir brauchen Menschen. In der Einsamkeit treibt es uns raus. Ich brauche jetzt irgendjemand, ich suche jemanden, ihr kennt die Situation. Zuerst sucht man die Einsamkeit, wenn viel los ist, ja. Haus Bethanien, ganzen Tag Leute. Oh, jetzt Stille, mal allein sein, tut gut. Das dauert dann so eine Weile und plötzlich merkt man, ich muss jetzt irgendwie ihn anrufen, ja, oder ich muss jetzt da und da hingehen, jemanden treffen. Da halten wir es dann wieder nicht aus. Also wir sind in diesem Spannungsfeld zwischen Einsamkeit, die wir wählen, und der Einsamkeit, ja, die uns quält, die uns irgendwie Leid zufügt, die wir nicht aushalten. Ich habe schon gesagt, Untertitel, hilft Jesus in die Einsamkeit, also führt Jesus uns absichtlich in die Wüste. Und so auch der Teil B, Wüste als Ort der Gottesbegegnung. Der Teil B ist unterteilt in zwei Unterteile. Das eine ist ausgerichtet nach dem Markus-Evangelium, was man bislang gehört hat. Wie oft steht da eigentlich drin, dass Jesus die Einsamkeit sucht? Ziemlich oft, werden wir erfahren. Und der zweite größere Teil ist vom Dr. Gerhard Viehhauser, diesen Vortrag, den ich zusammenfasse auf die wichtigsten Punkte von den Wüstenvätern, warum die Einsamkeit gesucht haben und was die in der Einsamkeit für uns Wertvolles herausgefunden haben. Warum Wüste? Warum sucht der Mensch Wüste? Wie sieht es aus in unseren Tagen? Und wenn er bestimmte Leute kennt, und es werden immer mehr, wenn er die besucht, gerade jugendliche Leute, aber auch ältere, da läuft immer der Fernseher oder das Radio oder das Handy ist immer an. Ich war erst beim Jugendlichen, habe ihn besucht, der hat sich das Bein gebrochen und der hat nicht mal die Kopfhörer abgenommen, während ich mit ihm geredet habe. Ja. Dann habe ich gemeint, ob er einen zweiten Joypad hat. Also Joypads sind diese Controller. Nee, er spielt gerade mit einem im Internet irgendwie. Und dann habe ich gemeint, er unterhält sich mit mir. Und dann hat er gemeint, hat er so einen Kopf geschüttelt. Das war irgendwie sein Kumpel, ein paar Häuser weiter. Ja. Also, ja, ich habe es nicht böse genommen, aber ich bin dann doch wieder gegangen, weil ich mir gedacht habe, ja, Kommunikation nicht möglich. Und gleichzeitig, also Zeit der Ruhelosigkeit, wir werden zugemüllt mit Daten, mit E-Mail, mit Post. Ich habe jetzt mein Postfach gewechselt, weil ich dann immer, wenn ich wieder nachgeschaut habe, zwischen 50 und 70 Spams drin hat, Werbung. Ja. Und die Werbung arbeitet mit Bildern, kommen wir später kurz drauf. Und sie gaukeln einen vor, diese ganzen technischen Methoden, wir wären eben nicht einsam und doch sind's wir. Und zwar eigentlich wie nie, weil die echten Begegnungen ausgefallen sind in unserem Leben. Wir haben eine physische Nähe, es sind Leute um uns, es gibt auch einige Studien in Großstädten über Vereinsamung in Großstädten, aber es ist keine Begegnung da. Ja? Es ist wie eine Mauer um die Herzen der Menschen und die Kommunikation ist keine echte, sondern eine so auf Ebene von Werbung oder von den Nachrichten. Man tauscht sachliche Informationen aus, aber der Mensch begegnet sich nur noch selten. Also das fehlt. Bei einer Insel, bei so einem Inselspiel in unserer Jugendgruppe, da war die Aufgabe, drei Dinge freier Wahl auf eine Insel mitzunehmen, wo sonst niemand ist. Und was war dabei? Nummer eins? Was? Ja, sehr gut. Also wir merken, wir werden zugemüllt und die Menschen merken das dann schon irgendwie und alle jammern und stöhnen darunter, aber keiner kommt so richtig aus. Und wir haben so den Wunsch nach Rückzug, nach Stille. Und ich denke immer wieder an einen Ausflug mit einer großen Gruppe. Bei mir ist es ganz stark. Also gerade wenn viele Menschen um mich rum sind, nach einer gewissen Zeit, ich lasse mich dann zurückfallen und tue dann so für mich schlendern. Ich werde dann richtig unrund. Ja, ich kann das nicht. Und dann geht es wieder nach einer Weile, dann hole ich wieder auf und dann bin ich wieder dabei. Unsere Männerhöhle, denke ich mir immer. Aber ich glaube, Frauen brauchen das genauso. Also der Mensch sucht schon die Stille, die Wüste. Und zwar ist eine Möglichkeit der inneren Begegnung. Und wenn wir als Katholiken diesen Raum nicht geben, dann tun es andere. Ja, dann sagen die Leute, ja, ich brauche mein Yoga jeden Morgen oder meine Zen-Meditation. Aber wenn man die Leute anschaut, sie sind nicht glücklich, sie können nicht glücklich sein, weil, wen meditieren sie an? Das Nirvana, das Nichts, keine Begegnung findet statt. Sie werden nur leer, das ist der Buddhismus. Keine Begegnung, entspricht uns nicht. Und das Zweite ist dann Internet, die Internetwelten, auch die Pornografie. Ganz, ganz starke Bedrohung, gerade für uns Männer. Frauen sind da nicht so stark betroffen mit diesen Bildern. Und was ist die Hoffnung von uns Männern? Begegnung. Wir wollen Begegnung und Liebe irgendwie erfahren, ja, in diesen Bildern. Und wie fühlt man sich danach? Enttäuscht, dreckig, es war nichts. Ja. Und es ist jede, wieder am Anfang, jede Form, ja, auch gleichgeschlechtliche Beziehungen, jede Form, die nicht fruchtbar ist, auch die Formen der Verhütung, der künstlichen Schwangerschaftsabbrüche und so weiter, jede Form, wo die Liebe unterbunden wird, ja, wo keine Fruchtbarkeit möglich ist, wo die Liebe nicht kreativ, schöpferisch sein kann, weil das ist unser Wesen. Gott ist so, bang, und das Universum entsteht. Wir sind seine Kinder. Wir wollen kreativ sein. Wir wollen was hinkriegen. Wir wollen was schaffen. Wir wollen schöpferisch sein. Ja? Wenn unsere Liebe nicht kreativ ist, produktiv ist ein bisschen falsch der Begriff, weil das klingt so nach Arbeit. Liebe ist schon Leidenschaft auch. Ja? Aber wenn da nichts entstehen kann, wenn ich das Wachstum unterbinde, dann ist die Liebe frustran. Und das merke ich den Leuten an. Auch in den Beziehungen, wo die Liebe nicht wahrhaftig ist, nicht auf dem Grund, auf dem Willen Gottes begründet. Gut, also, wir suchen die Einsamkeit, die Wüste, und zwar als Ort, wo wir zur Ruhe kommen und wo wir Begegnung finden können mit Gott und echte Begegnung mit uns Menschen. Jetzt kommt ein bisschen was von dem Vortrag vom Dr. Viehhauser. Der hat das zusammengefasst von den Wüstenmönchen und die nehmen als Ursprungsbild den Teich, einen aufgewühlten Teich, als Bild unserer Seele. Das heißt, da schwimmt allerlei Dreck rum und man sieht nicht auf den Grund. Und er sagt, die Gedanken, mit denen wir zugemüllt werden, ja, ich nenne es mal die Strategie des Teufels, Ablenkung, ja, wir werden zugemüllt, dass wir eigentlich nicht zum Nachdenken kommen, wer wir eigentlich sind, warum wir hier sind. und was eigentlich unsere wahre Sehnsucht ist, warum wir den Einkaufswagen vollpacken, ja, rausgehen und daheim völlig frustriert sind, weil wir das ganze Zeug eigentlich nicht brauchen und uns irgendwie schämen und ja, nicht gut fühlen. Aber wir kommen gar nicht drauf, warum das so ist. Wir haben ja keine Zeit. Ja, es ist rastlos, es ist ruhelos. Und die Wüstenmönche, die haben gesagt, wir wollen wie Jesus in die Wüste ziehen und über unser Leben Gedanken machen. Und sie haben gesagt, das ist ein Kampf, ein geistiger Kampf, unser Leben gegen die Leidenschaften, die ungeordneten Leidenschaften. Ja, was sowas sein kann, ist vorgestern beim Frühstück, man braucht immer Bilder, vorgestern beim Frühstück hatte ich so eine Dose da. Mein Pfarrer, der hat so leckere, so Beeren, die liebe ich, die mag ich total gern. Und normal esse ich so ein halbes, kleines Glas oder so, so viel vielleicht. Und es war so ein großes Glas. Und ich denke mir, geht schon, zack. Ja. Da war die Müsli-Schüssel zu klein. Dann habe ich, normal habe ich so eine, da habe ich mir diese genommen, so eine Salatschüssel. Ja. Und dann habe ich eine Packung Nüsse gefunden. Das war eigentlich auch viel zu viel. Da habe ich gedacht, jetzt habe ich so viel Beeren, das muss jetzt irgendwie, also es ging immer so weiter. Und ich bin den ganzen Tag gehangen. Der Gedanke dazu war, ah, geht schon. Aufpassen, ja. Ich habe noch Durchfall gehabt am Abend. So. Also, kennt ihr das? Ein Gedanke, Habgier, Völlerei, ja. Ein Gedanke und jetzt tue ich mir was Gutes. Und danach merkt man, es hat uns eigentlich gar nicht gut getan. Also, da ist was in uns drin. Ungeordnete Leidenschaften oder die Wüstenmännchen nennen es die Philautia, die selbstverliebte Eigenliebe. Also die Wurzel, aus dem der Baum der Last hervorgeht. Das heißt, es dreht sich die ganze Welt um mich und zwar in allen Dingen und in allen Belangen. Und alle müssen sich um mich kümmern und ich beziehe auch alles auf mich, weil ich bin das Zentrum meiner Liebe, der Eigenliebe, der kranken Eigenliebe. Und das Gegenstück dazu ist die Agape, die geheilte Liebe als Wurzel für ein gelungenes Leben, wo Beziehung zu Gott, den Mitmenschen und auch eine gesunde Eigenliebe möglich ist. Augustinus sagt, diese Spannung zwischen der Liebe zu Gott, wo wir uns selbst dabei ja fast vergessen, und die Liebe zu mir selbst, die zur Verachtung der Mitmenschen und von Gott führt, das ist dieser Kampf, in dem wir stehen. Wer nun sind die Wüstenmönche? Ich glaube, soweit kann ich euch einschätzen, dass die euch was sagen. Antonius ist der bekannteste, Vita Antonii ist die Biografie zu ihm. Und eine ganz nette, kurze Beschreibung von ihm, von Leuten, die ihn in der Wüste besucht haben und gesagt haben, wow, der war beeindruckend, der Typ. Die lautet wie folgt: Weder war er aus Gram missmutig geworden, noch vor Freude ausgelassen. Also man stellt sich so einen Superchristen immer vor, wie den Dalai Lama, so ständig grinsend, glücklich, übersprühend. Aber hört mal zu, wie der Antonius war. Er war vielmehr ganz Ebenmaß und natürlich in seinem Verhalten. Viele von den Anwesenden, die ein körperliches Leiden hatten, heilte der Herr durch ihn und andere befreite er von Dämonen. Er, Gott, verlieh unserem Antonius auch die Freundlichkeit der Rede und so tröstete er viele Trauernde. Andere, die im Streite miteinander lagen, versöhnte er, sodass sie Freunde wurden. Also, Antonius als der Stern der Wüste oder der Vater der Anachoreten, der Eremiten, der Einsiedler und damit auch der ersten, ja, Einsiedlerkolonien, die daraus entstanden sind. Also die Einsiedler haben sich zusammengetan und irgendwann waren es dann die Flumis, ja, also die Klöster sind daraus entsprungen. Ja, und nicht nur die Männer, sondern natürlich gab es auch Wüstenmütter und dann als Vorläuferinnen der späteren Nonnenklöster. Die ganzen Erfahrungen sind gesammelt in Spruchsammlungen. Ich werde später auch noch was davon vorlesen. Bekannteste Vertreter sind der Diadochus von Fodike, Evagrius Ponticus, Johannes Cassian oder Maximus der Bekenner. Was ich total genial finde, den Namen Maximus, der Bekenner. Das haut so richtig rein. Also klingt nach Krieger, nach geistigen Krieger. Und so haben sie auch als Grundsatz, als Leitsatz ihrer Aufgabe genommen, den Epheser 6,12. Wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Also ein geistiger Kampf, den sie einteilen in Kampf gegen die Gedanken. Geht schon. Gönn dir was. Jetzt brauchst du nicht beten. Hast schon genug gebetet. Oder noch mehr beten. Noch mehr beten. Heute machst du noch eine Nachtwache. Also die Gedanken, wo wir Auftrag haben, zu filtern, zu unterscheiden, nicht einfach umzusetzen. Ja, wir sind kein Sklaven von Gedanken, die uns jetzt treffen. Dann die Dämonen. Dämonen auch als etwas, was nicht nur aus uns herauskommt, sondern auch von außen zukommt auf uns. Also eine fremde, personelle Macht, die uns von Gott abbringen möchte. Und das Dritte, der Kampf mit den Leidenschaften, den Lastern. Das heißt, in uns sind Fehlhaltungen, wir nennen das Erbsünde. Wir haben die 8 Hauptlaster, den Hauptlasterkatalog. Und das alles zu unterscheiden ist schwierig, ist im Prinzip ein Kampf, ein geistiger Kampf, den wir täglich ausfechten. Also, Kampf mit den Logismoi, mit den Fehlhaltungen, mit den Gedanken in uns, den Stimmungslagen, unsere Neigungen. Dazu sagt Maximus der Bekenner, sündigt einer nicht zuerst in Gedanken, so kommt er niemals dazu, in Taten zu sündigen. Also was ganz Logisches, bevor ich mir jetzt die Müsli-Schüssel reinhau, ja, wirklich reinstopf, kommt dieser Gedanke, tu das, ja, gönn dir das, du brauchst das. Und gleichzeitig der Gedanke, der ist viel zu leise war, Herr, ist das nicht ein bisschen viel? Tut dir das gut? Ja? Und wir gehen drüber. Ha! Egal. Also zuerst sind die Gedanken da. Niemals kann ich einen Mord tun, bevor nicht da ist, töte ihn. Ja? Also immer ist der Gedanke vor der Tat. Das haben die erkannt. Und das Aufsteigen der Gedanken liegt nicht in unserer Macht. Also manche Beichtfrage gar nicht so selten ist, ja, ich habe da und da die und die Gedanken gehabt. Hast du ihnen zugestimmt, fragen die erfahrenen Beichtväter da, bei mir dann auch. Hast du ihnen eingewilligt? Hast du ihnen gefolgt? Bist du ihnen nachgegangen? Oder hast du ihnen widersagt? Da fängt die Sünde an. Gedanken kommen erstmal. Ja? Also wir werden erprobt, wir werden geprüft. Es ist eine Möglichkeit da, zu kämpfen in unserem Leben. Und dazu schreibt Johannes Cassian, zu diesem Kampf. Nicht brauchen wir die Feinde von außen zu fürchten. In uns selbst ist der Feind eingeschlossen. Ein innerer Krieg wird täglich geführt. Ist dieser ausgekämpft, so wird alles, was sich außerhalb findet, schwach und dem Streiter Christi vollständig unterworfen sein. Nicht werden wir den Feind von außen zu fürchten haben, wenn alles, was in uns ist, sich besiegt, dem Heiligen Geist unterwirft. Ich weiß von einem TV-Beitrag, habe ich schon lange gesehen, von ja, ich habe immer für diese Shaolin-Mönche, die fand ich so toll, was die alles können und wie die sich konzentrieren können. Und da war es, dass ganz viele von den großen Managern, ja, in Asien, also die wirklich eine Karriere angestrebt haben, so, ja, so, die zu Siemens wollten zum Beispiel und da Karriere machen, die sind zuerst ins Kloster gegangen, 1 bis 2 Jahre, um ihren Geist zu stehlen. Ja? Also nicht stehlen, sondern stählen, wie Stahl. Dass die frei werden von Leidenschaften, das schafft der Buddhismus, ja, das sind die absoluten Asketen, das sind wir nicht so. Ich merke es in der Fastenzeit. Dass sie frei werden, um dann im Alltag gut bestehen zu können. Und diese Gedanken in den Griff zu bekommen. Auf die Frage, ob es möglich sei, diese Gedanken zu verhindern, gibt es auch ein ganz schönes Bild. Zwar heißt es da, ein Bruder kam zum Altvater Päumen und sagte, Vater, ich habe vielerlei Gedanken und komme durch sie in Gefahr. Der Altvater führte ihn ins Freie und sagte zu ihm, breite dein Obergewand aus und halte die Winde auf. Er antwortete, das kann ich nicht. Da sagte der Greis zu ihm, Wenn du das nicht kannst, dann kannst du auch deine Gedanken nicht hindern, zu dir zu kommen. Aber es ist deine Aufgabe, ihnen zu widerstehen. Also, zum Abschluss von den Gedanken, 5 Stadien gibt es. Stadium der Einflüsterung, tu das. Dann der Dialog, das innere Debattieren, soll ich nicht, ja, weiß nicht. Dann der Kampf, Entschuldigung, der innere Dialog ist noch, darf ich das, ja, also so, ist es erlaubt, ist es gut. Und dann kommt der Kampf, der Zwiespalt, schon die Entscheidung, da beginnt dann die Sünde, soll ich oder soll ich nicht. Und dann, was die Sünde ist, wenn es was, ja, nicht von Gott ist, die Zustimmung, die Einwilligung, ach, egal, ich tue es, aber es ist nur das eine Mal und dann kommen schon die Ausreden und die Rechtfertigung dazu. Und dann, wenn sich das wiederholt, entsteht schon die lasterhafte Leidenschaft und die Fehlhaltung, die dann schwer zu korrigieren ist. Auch in der Beichte, wenn man fragt, wie lange geht es schon, 20 Jahre, sage ich ja, entweder schenkt Gott ein Wunder oder es wird eine Zeit lang brauchen, um da wieder auszusteigen. Gut. Der Kampf mit den Dämonen. Die Dämonen erregen in dir Gedanken über die verschiedensten Dinge, die sich dir wie ein Zwang aufdrängen. Sie bemühen sich, das Gedächtnis aufzupeitschen, das sich dann an die Erinnerung festklammert und den Verstand veranlasst, ihnen noch einmal nachzuspüren. Also ihr kennt solche Zwänge, Parasitengedanken, wo ihr das Gefühl habt, ihr müsst ihnen nachgeben, um irgendwie so eine Art Entlastung zu bekommen. Das ist bei vielen Fehlhaltungen, ist es der Fall. Und die Wüstenväter haben gesagt, das sind ganz konkrete Dämonen und denen hat es geholfen, die beim Namen zu nennen. Ja, der Geist der Habgier, der Geist des Zornes, der Geist der sexuellen Leidenschaft und so weiter. Ja. Wir können, wenn wir die Dämonen benennen, konkret ihnen wieder sagen, wir wissen, womit wir zu kämpfen haben. Die Mönchsväter haben diese Dämonen immer wieder auch personifiziert. Und da fragen wir uns natürlich, ja, ja, ist doch mehr so geistig, Geister und so. Ich habe ein sehr gutes Zitat von Papst Franziskus gefunden. Da schreibt er wörtlich, der Teufel ist nicht der Nebel von Mailand. Er ist keine diffuse Sache, er ist eine Person. Und weiter heißt es, mit dem Satan kann man nicht sprechen, er ist intelligenter als wir. In dem Film heißt es, die beste Idee des Teufels war, uns weiß zu machen, dass es ihn nicht gäbe. Und der beste Krieg, der gemeinste Krieg ist der, der im Untergrund geführt wird. Die erfolgreichsten Kämpfe gegen große, starke Streitmächte waren Guerillakämpfe. Ja, die hat man überhaupt nicht gesehen. Sie haben die gekämpft. Also es gibt da, Offenbarung Kapitel 12, gefallene Engel, Geistwesen, die personell uns zu schaffen machen. Vorsicht, es gibt die 3 Bereiche. Wenn jemand kommt, ja, er braucht einen Exorzismus, dann frage ich nach, ja, kann es vielleicht auch von dir selber kommen oder solltest du mal selber was tun und so weiter. Also es ist nicht immer gleich der Teufel. Ja. Da unterscheiden Gedanken von uns selbst, Gedanken von außen, vom Widersacher, Gedanken von Gott. Das sind eigentlich immer die 3 Bereiche. Um das ein bisschen klarer zu machen, die Wüstenmönche haben gesagt, da ist ihnen ein kleiner schwarzer Knabe erschienen. Also wirklich, die haben den gesehen. Wilde Tiere, Unruhestifter. Ich habe selbst aus eigener Erfahrung, aus Seelsorge, Gesprächen, verschiedene Bilder entdeckt in Träumen. Und man kann das ein bisschen abgleichen, man hört es von verschiedenen Leuten, von den Mitbrüdern dann, ja, wie war deine Nacht und so. Und man merkt dann, ah, da ist was. Und zwar, was auch dem logischen Verstand folgt. Alles, was Gott erschafft, entspricht seinem Wesen. Ja? Gott ist Person. Das heißt, alles, was er schafft, ist einzigartig, hat personellen Charakter. Bei einem Lebewesen, nicht mal ein Tier, nicht mal eine Schneeflocke ist einander gleich. Also er schafft keine Schemata. Ja? Und auch in der Geisterwelt wird es so sein. Und die personellen Wesen, wir und auch die Engel, sind frei agierend. Der Unterschied zwischen den Dämonen und den Engeln ist, dass die Dämonen gegen Gott kämpfen, die Engel mit Gott kämpfen. Das zu unterscheiden ist oft sehr schwierig. Es ist oft bei den Dämonen eine Furcht da, bei den Engeln ein Erschrecken. Also die Anzeichen für Einwirkungen sind oft ähnlich, aber dieses Erschrecken, dieses plötzliche Einwirken von außen, das nicht aus uns selbst herauskommt, ja, also ein Unerwartetes, das ist so ein Anzeichen für eine fremdgeistige Einwirkung in uns. Unterscheidung ist das Entscheidende bei den Wüstenvätern. Und sie sagen, der Kampf gegen die Gedanken ist viel schwerer als gegen die Dinge. Jemand sagte zum Altvater Arsenius, meine Gedanken quälen mich, indem sie mir sagen, du kannst nicht fasten und auch nicht arbeiten, besuch wenigstens die Kranken, denn auch das ist Liebe. Der Greis aber, der den Samen der Dämonen erkannte, sagte zu ihm, geh und iss, trinke und schlafe und arbeite nicht, nur verlass deine Zelle nicht. Also die Treue in der Versuchung, das Ausharren, das Gebet. Und das ist das, was die Wüstenmönche letztendlich empfehlen, gegen jede Art von innerer Leidenschaft, von Gedanken, von dämonischen Einwirkungen, ist die Einübung der Gegenwart Gottes die Waffe. Das heißt, Papst Franziskus sagt selbst, nicht mit Gedanken diskutieren, die uns übermächtig sind. Nicht mit Geistern diskutieren, die uns über sind, sondern sich auf die Gegenwart Gottes einlassen. Das Herzensgebet, das Ruhegebet, die Zentrierung auf Jesus, auf den Heiligen Geist. Diadochos erklärt, der Gedanke an die Gegenwart Gottes genügt, um alle Arten von bösen Geistern zu vertreiben. In der Einsamkeit erfahren wir unsere inneren Stimmen, Dämonen, Leidenschaften, die Völlerei, Traurigkeit, die Ruhmsucht, Unzucht, Zorn, Stolz, Habsucht und die Trägheit, die Arkedia. Jesus hat die Einsamkeit in der Wüste aufgesucht und er hat mit diesen wilden Tieren sich auseinandergesetzt. Und er hat sie besiegt, weil die Engel dienten ihm. Das heißt, der Geist Gottes steht uns in diesem Kampf zur Seite. Und dass man die Einsamkeit regelmäßig aufsuchen muss, das zeigt uns Jesus im Markus-Evangelium. Gleich zu Beginn, wo es heißt, in aller Früh stand er auf, ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Und als die Jünger ihn fragen, Herr, alle suchen dich, da sagt er, lasst uns weitergehen. Also ich habe insgesamt 2, 4, 6, 7 Stellen gleich in den ersten 3 Kapiteln gefunden, wo es immer wieder heißt, er zog sich zurück, er ging auf einen Berg, er sagte, sie sollten ein Boot bereithalten und so weiter. Also immer dieser Rückzug, diese Einsamkeit Jesu, die er aufgesucht hat, um aus dieser Einsamkeit wieder beziehungsfähig zu sein, um den Leuten begegnen zu können. Bei Jesus finden wir einen wahnsinnigen Andrang. Also es heißt, er konnte eigentlich fast nicht verborgen bleiben, weil die Menschen ihm so nachgeeilt sind. Warum ist es so? Wir haben bestimmte Menschen da, suchen wir was und finden wir auch was. Irgendwas, was uns gut tut, was uns ja, zur Ruhe kommen lässt. Und Jesus war der Mensch und der Gott in einer Person, wo die Menschen gefunden haben, da werde ich ganz und in seiner Gegenwart werde ich heil. Es gibt einen Film von der Freikirche, Die Hütte, kennt auch vielleicht auch manche das Buch. Da sagt der Hauptdarsteller, als er Jesus begegnet, also die drei göttlichen Personen werden ganz nett dargestellt. Und bei Jesus sagt er dann aber, bei dir fühle ich mich am wohlsten. Und Jesus sagt dann, ja klar, ich bin nicht nur Gott, sondern auch Mensch. Also diese Begegnung auf Augenhöhe, die Jesus uns seit seiner Geburt ermöglicht und die Gott uns schenken wollte, um unsere Einsamkeit zu besiegen. Man kann sagen, im Neuen Testament mit der Geburt Jesu, mit dem Leben und Sterben Jesu, bekommt die Braut, die Kirche, ihren Bräutigam, also ein menschliches Gegenüber. Und mit Jesus endet unsere eigentliche Einsamkeit. Und das Interessante ist das, ich will jetzt kein Dogma draus machen, das Interessante ist das, im Judentum sind die Priester bis heute, glaube ich, verheiratet. Ja? Und die katholische Kirche, da gibt es einen Beitrag von Gerd Höfner, der sagt, dass das Zölibat nicht erst bei der Synode von Elvira 309 festgesetzt wurde, sondern eventuell schon bis in die apostolische Zeit zurückreicht. Das heißt, die Apostel haben gemerkt, mit Jesus haben wir alles. Das heißt, ein Leben ohne gelebte Sexualität ist möglich. Ein Leben ohne Beziehung, ohne Liebe ist nicht möglich. Lassen wir das mal so stehen. Dritter und letzter Teil. Die Gottverlassenheit des Menschen. Im Psalm 102 heißt es, ich bin wie ein einsamer Vogel auf dem Dach und ich klage. Es gibt ein Ereignis in meinem Leben, das war sehr einschneidend und das passt genau zu diesem Thema, weil die eigentliche Einsamkeit, mit der Einsamkeit, die wir jetzt im letzten Teil betrachten, meine ich nicht irgendwie Langeweile, mir ist so fad, sagen die Österreicher. Also es ist auch keine soziale Isolation, das heißt, mit dem kann ich nicht mehr und der hat mich beleidigt und mit dem rede ich schon lange nicht mehr und ich habe mich da eingekastelt in meine Zelle und fühle mich wieder tolle Einsiedler und bete vielleicht sogar noch total viel, aber ich bin furchtbar einsam, aber weil ich nicht vergeben habe. Das ist nicht gemeint. Die Einsamkeit, die wir betrachten wollen, ist die Einsamkeit Jesu am Kreuz, die Einsamkeit des Menschen in der Not, wo ihm eigentlich keiner außer Gott helfen kann. Und eine Situation, die habe ich als etwa 10- oder 11-Jähriger erlebt. Ich war bei den Domsingknaben, bin gerade in den Kammerchor gekommen. Das war der Chor, der viele Reisen gemacht hat, wo auch die Kinder, wo die Jungs Solo gesungen haben. Und wir waren in Norddeutschland, wir wollten den damaligen Bundeskanzler Kohl besuchen. Und ich bin schwer krank geworden, gleich am ersten Tag. Also eine richtig so eine Durchfallgrippe mit oben raus und unten raus und Fieber. Und der erste Abend war, dass ich dann gleich im Bett gelegen bin, nahe bei der Toilette. Und die Gasteltern, wir waren bei Gasteltern untergebracht, die sind mit meinem Zimmerkollegen, der dann woanders untergebracht wurde, sind die aufs Konzert gegangen und ich war 2 Stunden allein. Das war die Ewigkeit, das war die Hölle für einen 10-Jährigen. Das erste Mal so richtig von daheim weg, furchtbar Heimweh. Und ich habe den Lichtschalter nicht gefunden, das heißt, ich habe mich jedes Mal aufs Klo getastet, ja, alle 10 Minuten. Und ich weiß ganz genau noch, ich habe Mama geschrien, Mama, mit so einer ganz heißeren, dünnen Stimme, Mama, Hilfe, Hilfe, ist denn keiner da? Ist denn keiner da? Das war die Ewigkeit, also da ist irgendwas gestorben, da stirbt was im Menschen. Und nach diesen 2 Stunden, völlig im Fieber, Delirium, nichts getrunken natürlich, das weiß man da nicht als 10-Jährige, dass man da trinken muss, kommen die Gasteltern vom Konzert und ja, merken, dass ich ganz aufgelöst bin. Und ich weiß noch, dass ich am Telefon erzählt habe, ja Mama, jetzt ist schon die halbe Nacht rum, es war erst 10 Uhr, ja. Und es hat dann noch so lange gedauert. Also es war eine Ewigkeit für mich, eine absolute Verlassenheit. Da war keiner da. Am nächsten Tag bin ich dann heimgefahren. Und irgendwie wurde das dann vergessen. Aber ich habe jetzt wieder dran denken müssen, wo Markus 14 kommt. Und zwar Jesus am Kreuz und Jesus im Ölgarten. Jesus sagt uns, sagt zu seinen Aposteln, bleibt hier und wacht mit mir. Denn mein Herz ist voll Traurigkeit, voll Angst, voll Not. Jesus am Kreuz, mit ausgebreiteten Armen festgenagelt, die absolute Einsamkeit, die absolute Gottverlassenheit und wie wir es im Psalm am Anfang gehört haben, das vierte, klassisch eingeteilte, das vierte Wort Jesu am Kreuz, also eines der letzten Worte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Meine große Frage ist die Einsamkeit vielleicht das notwendige Heilmittel für unsere Begegnung mit Gott? Wie ist es mit diesem Gott, der verspricht, ich bin bei euch alle Tage, der sagt, ich bin für euch da und wo gleichzeitig seine großen Heiligen durch die Nacht der Sinne und die Nacht der Nächte führt, ihr kennt es ein bisschen von Johannes Kreuz oder Mutter Teresa, wo es heißt, absolute Gottferne, Gottverlassenheit von dem Menschen, der eigentlich Gott so nah sein sollte und zuletzt führt es dann doch hin auf die Vereinigung mit Gott, auch bei Jesus am Kreuz. Müssen wir da durch? Wo ist dieser Gott, wenn man ihn braucht? Das Sterben des eigenen Ichs, was die Wüstenväter betrachtet haben, der Leidenschaften in mir, dass ich das Zentrum bin, was auch die Esoterik uns weismachen möchte. Ja? Selbsterlösung, ich bin das Zentrum. Funktioniert nicht. Diese Hinführung auf das Selbst, das uns auch die Gesellschaft weismachen will, mit diesen Vorsätzen, der Johannes Hartl hat es so nett gemacht, überall heißt jetzt my oder I, also ich, mein, phone, my phone, iPhone und so weiter. Also dieses Selbstbezogene und ich will alles haben wollen und sofort gleich jetzt konsumieren, so wie ich es haben möchte. Und das Sterben und die Auferstehung des göttlichen Ichs, Gott, der in uns wohnt, dessen Kinder wir sind und der in uns ewig leben möchte, ist da Einsamkeit notwendig dafür. Und wenn wir jetzt wieder den Schluss bringen, den Kurzschluss zum Anfang, zu Adam und Eva, dann ist das, was Gott eigentlich so sehr verletzt hat und den Menschen, die Trennung von Gott. Adam und Eva sind aus dem Paradies raus, sie haben Gott nicht gefolgt und haben die Verbindung mit ihm abgebrochen. Das große Leid des Menschen entstand dadurch, durch die Trennung von Gott. Muss nicht, wenn Jesus das wieder gut machen will, wenn er das heilen will, er diese Trennung von Gott selbst erleben? Ist es nicht gerecht? Ist es sein größter Schmerz am Kreuz, diese Gottverlassenheit? Ich stelle das alles in Frageform, weil ich weiß es selber nicht. Ist es Gebet im Ölgarten, mein Vater, ich will diesen Kelch eigentlich nicht trinken, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Nicht die Voraussetzung, dass er das alles durchtragen kann, wo dann der Engel ihn stärkt. Braucht er die Jünger, die er an sich zieht, ja, die drei, Zebedäus-Söhne und Petrus, wo er sagt, bleibt hier und wacht mit mir. Ich habe das immer betrachtet, bis heute eigentlich, wo mir ein neuer Gedanke gekommen ist. Jesus braucht diese Menschen in seiner Nähe. Aber dann habe ich genau hingeschaut und habe gesehen, er sagt, betet und wacht, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Ist Jesus der Leib Christi? Wie er bei Paulus sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Der alles mit uns leidet, der eigentlich immer bei uns ist, in der tiefsten Einsamkeit und der das alles für uns schon durchgetragen hat, weil wir es nicht könnten. Jesus durchlebt für uns im Ölgarten alle Versuchungen, die uns in unserem Leben begegnen. Deswegen, so könnte ich mir vorstellen, sagt er zu den Jüngern, sagt er zu uns, habt Beziehung mit mir, nichts anderes ist ja Gebet, habt Beziehung mit mir, damit ihr mit mir die Versuchungen überwinden könnt. Dass ihr ein Leib sein könnt, damit ihr die Einheit bekommt, die ich mit dem Vater habe, wie Johannes 17, das letzte Kapitel, der eigentliche Wunsch Jesu vor seinem Tod an den Vater heißt, wir alle sollen eins sein, so wie er eins mit dem Vater ist. Und wenn ich mir denke, ich mit meinem Eigenwillen, mit meinen ganzen Baustellen, ich will mich jetzt mit Gott vereinigen, da braucht es eine Reinigung. Also unser früherer Philosophieprofessor hat immer gesagt, er möchte ins Fegefeuer. Es muss ein bisschen brennen, bevor er Gott sieht, weil Gott so herrlich sein muss. Ja. Es ist auch hier, denke ich, schon möglich, dieses Fegefeuer anzunehmen, diese Reinigung, ja, vor Gott. Die Wüstenväter sagen, das Endziel des Mönches ist, den Eigenwillen zu kreuzigen, zu töten. Und das Endziel des Eremiten ist, die Loslösung von allem Irdischen und die Vereinigung mit Gott. Wir hatten einen lieben Mitbruder, der ist seit er eingetreten ist, hat er immer eigentlich von Anfang an gesagt, naja, er hält den und den und den nicht aus. Und das ist ihm alles viel zu wischiwaschi, zu soft. Ja. Er will so richtig, ja, dreimal fasten die Woche und Tag und Nacht beten. Und nach einem halben Jahr ist er dann in den Garten ausgewandert, in eine Hütte, hat als Einsiedler gelebt. Nach wieder einem halben Jahr war er weg. Und genau davor waren die Wüstenväter. Sie sagen, die Einsamkeit soll man nicht suchen, weil wir die Menschen nicht aushalten, sondern die Baustelle ist ja in uns. Das heißt, unsere Mitmenschen, gerade die uns schwerfallen, dienen zur Reinigung, zur Aufdeckung unserer Dämonen, da wo wir unsere Schwachstellen haben. Ja, ich bin leicht zum Zorn reizbar oder ich bin schnell beleidigt oder ich kann bei einem vollen Kühlschrank kann ich nicht Nein sagen, ja, und hol mir alles und so weiter. Also ich merke in der Gemeinschaft sehr viel deutlicher als in der Einsamkeit meine Schwachstellen und kann sie bearbeiten. Und deswegen haben die Mönche bis heute immer nur Einsiedler geschickt, wenn sie gesagt haben, dem gefällt es eigentlich in der Gemeinschaft. Der kommt gut aus mit allen, aber der kann auch noch ein Stück auf Gott zugehen. Also die Wüstenväter warnen vor denen, die als Unvollkommen in die Wüste gehen. Die Einsamkeit, die uns in unserem Leben begegnet, ist damit für mich nach diesen Gedanken eine Möglichkeit geworden, eine sehr große Möglichkeit, der man nicht entfliehen sollte, sondern die man mit Gott gemeinsam nützen sollte. Wir werden alle mal sterben, das ist klar. Ich habe den Tod meines Vaters so klar vor Augen. Ja? Und er war bei vollem Bewusstsein, als er gestorben ist. Ja? Wir waren zu fünft um ihn herumgestanden, aber er war total einsam. Könnt ihr euch das vorstellen? Er war total einsam. Ich habe gemerkt, wir haben gebetet, aber ich kann ihm nicht helfen, nicht wirklich. Er muss da alleine durch. Wenn Jesus am Kreuz stirbt, wenn wir mal sterben, und dieses Sterben können wir jetzt schon einwilligen in unserem Leben, also Sachen von Gott annehmen und tragen und vor Gott hinlegen, zur Heilung bringen. Wenn wir mal sterben, dann werden wir vor die letzte Entscheidung gebracht in der Einsamkeit, wo uns keiner mehr hilft, wo alles Äußere wegfällt. Sterbe ich für mich? Will ich weg von Gott? Oder ist das mein Durchgang zur endgültigen Vereinigung mit Gott? Ist die Einsamkeit, die ich durchwandere im Tod, im Todeskampf, der zwingende Grund für die letzte Entscheidung, für die ewige Beziehung mit Gott? Wenn ich in der Einsamkeit nach Gott schreie, wenn ich im Tod schreie, Jesus, ich gehöre dir, ich will für ewig bei dir sein, ich will für immer mit dir leben. Ist das die Voraussetzung dafür? Fragezeichen. Abschließend, es gibt 5 Phasen der Trauer von Elisabeth Kübler-Ross, ist relativ bekannt. Die Phasen der Verleugnung, gleich voraussagend, ich meine nicht nur, wenn man jetzt eine Krebserkrankung oder was Schlimmes hat, sondern wirklich auch dieses Einwilligen in das geistige Sterben, ja, gerade jetzt in der Fastenzeit, Dinge, die einem schwer fallen, Selbstverleugnung. Also die Kübler-Ross sagt, bei allen sterbenden Leuten war das ganz, ganz ähnlich zu beobachten, eine Phase der Verleugnung und Isolierung, dass sich der Mensch einschließt, dann Rebellion, Zorn und Angst kommt hoch, dann eine Phase des Verhandelns, dass wir mit Gott diskutieren, um unser Leben feilschen. Eine Phase der Verzweiflung und Depression, da bricht alles auf, wenn wir merken, ja, da geht was für immer verloren. Und dann eine Phase der Akzeptanz, des Annehmens. Und dahin müssen wir gelangen, annehmen, von Gott annehmen. Ich lese euch als Abschluss die Worte am Kreuz vor, die Jesus gesprochen hat, die 7 Bekannte. Und sie sind, finde ich, wie die Schöpfung des Menschen, wenn wir sie so durchmeditieren und in unserem Leben auch damit Gott suchen und damit auch diese Einsamkeit am Kreuz besiegen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der erste Schritt bei Jesus ist, allen alles vergeben. keine Restbestände in diesem Leben, nichts, was uns mit Hass, Zorn, Eifersucht bindet an andere Personen. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, den anderen entschuldigen. Zweite ist die Hoffnung. Jesus sagt, heute noch zum Schächer am Kreuz wirst du mit mir im Paradies sein. Unsere Freude als Christen ist die innere, sichere Hoffnung, dass Gott uns in die Hand geschrieben hat, dass wir seine Kinder sind, dass wir verwandelt werden, dass dieser Leib nicht der endgültige Leib sein wird. Der darf zerfallen. Gott wird uns auferwecken. Drittes Wort, Frau, siehe deinen Sohn. Fürsorge und Verantwortung für die, die uns nahestehen. Mein Vater hat so Wert darauf gelegt, dass alle seine Kinder versorgt sind mit allem. Das hat er in den letzten Wochen, Monaten gemacht. Er wollte, dass wir versorgt sind, Fürsorge. Das vierte Wort haben wir betrachtet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus schreit, macht unseren Trennungsschmerz von Gott durch und heilt uns da durch, heilt unsere Einsamkeit am Kreuz. Das fünfte Wort, mich dürstet. Die nicht zu stillende Sehnsucht, wie Augustinus sagt, unruhig ist mein Herz, bis es ruht in dir. Die nicht stillbare Sehnsucht, bis wir mit Gott, unserem Vater, vereinigt sind in der Ewigkeit. Das sechste Wort, es ist vollbracht. Unser Leben hat einen Sinn gemacht. Es ist vollendet. Es hat Leben gebracht. Es war schöpferisch. Wir haben geliebt. Und das Letzte, die Ganzhingabe. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Gelobt sei Jesus Christus.
Amen.